nächstes freuen wir uns, dass Doris Niethammer hier ist. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und außerdem die Leiterin einer Suchtberatungsstelle in Friedrichshain. Und Frau Niethammer wird uns heute etwas berichten über was ist eigentlich Suchtberatung, was hat das für eine gesellschaftliche Bedeutung, was passiert mit den Daten, in welche Hände fallen sie und müssen sie das überhaupt? Und damit übergebe ich das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja heute von Studierenden von der TU Berlin eingeladen zu sein. Da habe ich auch selber mal studiert, ist schon ein bisschen her, aber da habe ich mich gefreut. Also ich bin einfach von der Suchtberatungsstelle hier um die Ecke. Ich hoffe, es ist jetzt laut genug. Hört man mich? Ja, okay. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle erstmal, was ist denn überhaupt Suchtberatung? Dann gab es die Anfrage der Veranstalter, was ist denn anonyme Beratung, wie kann das funktionieren oder wie sieht das praktisch aus? Und dann ging es noch um die Frage, wie sieht denn das alles aus im Zeitalter der Datenspeicherung? Und da bin ich natürlich jetzt nicht die Technikexpertin, weil ich habe ja nur Psychologie und nicht wie mein Vorredner Psychologie und Informatik studiert, aber habe mir ein paar Sachen überlegt. Okay, also erstmal, was ist denn überhaupt die Suchtberatung? Wer kann zu uns kommen? Die meisten kommen, weil es um eigenen Suchtmittelgebrauch geht, aber nicht nur bei Abhängigkeit, Sucht, sondern auch bei unklarem, problematischem Gebrauch oder auch einfach, weil sie sich informieren wollen über risikoarmen Gebrauch. Ja, also es ist überhaupt keine Verpflichtung, dass man schon süchtig sein muss, um zur Beratung zu kommen. Man kann auch vorher schon kommen. Dann kommen manchmal Angehörige. Partner, Freunde, Eltern, Kinder, Kollegen, wer auch immer sich Sorgen macht. Da geht es dann um die Frage, wie können sie helfen, wie können sie sich auch selbst verhalten. Und zu uns kommen auch Fachkräfte, entweder weil sie sich beraten wollen, zum Beispiel Erzieherinnen über suchtkranke Eltern, wie sprechen sie es an, oder einfach auch die Fachkräfte, mit denen wir gemeinsame Klienten haben, die kommen dann zur Fallbesprechung. Das heißt, wenn jetzt jemand zu uns kommt, in die Finostraße, wie gesagt, 5 Minuten von hier, dann sieht man nicht, warum kommt die Person zu uns, in welcher Rolle, mit welchen Fragen, das weiß ja keiner. So, die Suchtberatung ist kostenlos für die Ratsuchenden. Also es zahlt das Land Berlin, gehört zur psychosozialen Grundversorgung. Die ist vertraulich und zwar durch die gesetzliche Schweigepflicht geschützt, genauso wie das Gespräch beim Arzt oder wie beim Rechtsanwalt. Das ist derselbe Paragraph, ist genauso sicher. Die Suchtberatung ist auch anonym möglich, da sage ich gleich ein bisschen mehr noch dazu. Und im Einzelfall, wenn da jemand bestimmte Gründe dafür hat, dann kriegen wir es auch organisiert, auch Begegnungen zu vermeiden. Ansonsten ist die Beratung fast ohne Vorbedingungen möglich. Klar, im Kopf sollte man sein. Wenn jemand das gerade nicht schafft, dann vereinbaren wir einen neuen Termin. Ja, und das andere hatte ich schon gesagt. Abhängigkeit ist keine Voraussetzung. Es geht einfach darum, wenn jemand Fragen hat. So, meistens kommen ja die Leute, weil es schon Probleme gibt. Und ich bin aus einer Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle, aber oft geht es auch um andere Substanzen. Cannabis, Partydrogen, oft geht es auch um psychische Probleme, zum Beispiel eine Depression oder um soziale Probleme, zum Beispiel Schulden. Oder es geht auch noch um Verhaltenssüchte wie Medienabhängigkeit und ab und zu kommt sogar mal jemand mit dem Thema Tabak. Ja, wenn Sie sich dafür interessieren, alle Suchtberatungsstellen in Berlin finden Sie unter www.berlin-suchtprävention.de. Das ist die aktuellste Seite oder man googelt einfach Suchtberatung Friedrichshain, dann hat man uns auch sofort. Ja, die Beratung ist anonym möglich. Wie soll das praktisch gehen? Ganz einfach, indem sich die Person anmeldet und ihren Namen nicht nennt oder sich einen Namen ausdenkt. Wir brauchen keinen Überweisungsschein, wir fragen nicht nach dem Personalausweis. Jeder kann einen Termin vereinbaren oder vorbeikommen und eigentlich sagen, was sie oder er möchte. Ja. Wir schreiben uns ein bisschen was auf, sowohl auf Papier als auch elektronisch. Und hier ist eine kleine Doku, wie sowas dann aussieht. Ich frage dann, unter welchem Namen soll ich es denn aufschreiben? Wenn die Person öfters kommt, dann brauche ich ein paar Notizen, sonst weiß ich in 14 Tagen nicht mehr, worum es im Einzelnen ging. Ja, und so kann das dann zum Beispiel aussehen. Ja, sehen alle. Und das heißt, die elektronische Dokumentation ist zwar da und wir machen daraus auch einen sogenannten deutschen Kerndatensatz, der in die europäische Suchthilfestatistik einfließt, aber selbst wenn Personen ihren Namen nennen, dann werden diese Daten auch sowieso anonym weitergegeben. Also da gibt es ein Aggregierungsprogramm und das wird dann jährlich anonymisiert eben weitergereicht. Da gehen keine Namen raus. So. Die Möglichkeit zur Anonymität endet dann, wenn es darum geht, dass jemand individuelle Leistungen beantragen möchte. Zum Beispiel Therapie oder auch weitere Hilfen, betreutes Wohnen, andere Eingliederungshilfemaßnahmen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber sobald es um individuelle Leistungsansprüche nach Sozialrecht geht, dann werden die Namen natürlich erfragt und außerdem äußerst persönliche Daten zur Lebensgeschichte, zur psychischen Erkrankung, zu allem, was Sie sich nur vorstellen können. Ja. Welche sexuellen Vorlieben jemand hat, ob es Gewaltstraftaten gab. Es gibt eigentlich sehr viele Dinge, die dann in solche Anamnesen eben einfließen sollen. Ja. So, hier haben wir so einen schönen Antrag, hier als Beispiel von der Deutschen Rentenversicherung, das ist der allgemeine Reha-Antrag. Das liegt daran, dass, oh, hier ist ein Zeichen, noch 6 Minuten? Ah, okay, gut, ich dachte, ich bin schon am Ende. Okay, also, wenn jemand eine Abhängigkeitserkrankung hat, eine Sucht und Therapie machen möchte, dann zahlt es nicht die Krankenkasse, sondern die Rentenversicherung. Das heißt, man stellt den Antrag als Reha-Antrag bei der Rentenversicherung. Und ab dann werden sehr viele Daten erhoben. Die Suchtberatungsstelle schreibt einen Sozialbericht. Dann gibt es irgendwann die Reha. Dann wird ein ausführlicher Reha-Entlassbericht geschrieben. Ich gehe mal hier weiter. Ich muss mal ganz kurz schnell weiterklicken. Dann wird das noch mal interessanter mit der Deutschen Rentenversicherung. Da ist es so, dass im Sozialrecht Datenweitergabemöglichkeiten genau geregelt sind zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben. Aber die Rentenversicherung beispielsweise legt das sehr weit aus und ist zum Beispiel der Meinung, dass sämtliche Daten auch ohne Einwilligung der Patienten übermittelt werden sollen, dürfen. Und wenn wir zum Beispiel als Suchtberatungsstelle, die auch ambulante Reha macht, offensiv aufklären würden darüber, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihren Entlassbericht zurückzuhalten, dann würde ich als Reha-Einrichtung aber sehr schnell sehr viel Ärger mit der Rentenversicherung bekommen. Ja. So, zum Glück werde ich nicht so oft danach gefragt. Wenn mich jemand fragt, dann kläre ich auf. Also das ist einfach, also wenn man seine Informationsfreiheit auch wahrnehmen möchte, dann muss es die Möglichkeit geben, diese Daten zurückzuhalten. So, ich springe noch mal ein bisschen zurück. Ja. Jetzt geht es um die Frage Zeitalter der Datenspeicherung. Da habe ich mal ein bisschen überlegt, was hat es mit uns mit der Suchtberatung zu tun? Also wo wir doch so einen guten Datenschutz haben und einen externen Datenschutzbeauftragten und geschult sind und die Schweigepflicht sowieso eine ganz lange Tradition hat in der Psychologie, in der Sozialarbeit. Also wir halten das alles sehr hoch, aber was hat das mit der Datenspeicherung zu tun? Da habe ich überlegt, es könnte Überwachungskameras geben bei benachbarten Gewerbetreibenden. Oder auch bei dem Vermieter, kam schon vor, neulich bei Kollegen. Wir bei uns in der Straße haben keine Überwachungskameras, zumindest sind mir noch keine aufgefallen. Manchmal wird man nichts dagegen tun können. Drohnen. Oh, hier fehlt ein Haar. Neulich hatten wir eine auf dem Balkon. Also ist jetzt kein Witz, die war da wirklich. Hat jemand seine Drohne auf unserem Balkon verfliegen lassen? Handyortung ist natürlich grundsätzlich möglich. Ich hatte Ihnen ja das Bild gezeigt. Nein, Entschuldigung, hier. Also Sie sehen, ein riesiger Block mit 7 Etagen. Wenn da jemand reingeht, dann kann man das wahrscheinlich nicht so richtig orten, wo sie oder er dann genau ist. Wenn man das aber kombiniert mit der Zeit, immer Dienstag 17 bis 18.30 Uhr, dann kann man dann schon Schlussfolgerungen ziehen. Also ist technisch möglich. Und dann haben wir natürlich noch Google Earth. Das sieht dann so aus. Auch da sieht man ja Menschen. Ja. Hier ist direkt in der Straße vor der Suchtberatungsstelle. So. Ja, eine Frage ist auch die Dokumentation, elektronisch, internetbasiert versus Serverlösung versus Papierdokumentation. Der Punkt ist, 100% sicher ist nichts. Einbrecher können auch die Papierdokumentation erwischen. Ja, irgendwie müssen wir dokumentieren. Wenn Leute zu uns kommen, das wissen wollen, dann erklären wir, was wir dokumentieren, und dann kann man auch ein bisschen drüber sprechen, ob man vielleicht auch mal ein bisschen weniger aufschreibt. Ja, Anforderungen von Kostenträgern, zum Beispiel der Rentenversicherung, habe ich genannt. Datenaustausch ist auch ein Thema. Das eine ist, die Daten sind aufgehoben. Das andere ist, die wandern von einem zum nächsten, also zum Beispiel von uns zur Rentenversicherung. Okay, Fazit. Es gibt zwar theoretisch viele technische Möglichkeiten zur Überwachung, praktisch können Sie aber die Suchtberatung anonym nutzen und treffen dort auf Mitarbeitende, die die Schweigepflicht sehr ernst nehmen. Ja, weil es einfach eine sehr wichtige Sache ist und einfach in diesem Berufsbild einfach eine große Wichtigkeit und eine große Tradition auch hat. Und eigentlich finde ich es schade, dass Suchtberatung immer noch so stigmatisiert ist, dass sie hier in der Veranstaltung das lustige Beispiel für einen besonders sensiblen Bereich ist und dafür herhalten muss. Also ich hoffe, dass sich keiner abhalten lässt, zu uns zu kommen. Ja.